Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Schule aktuell, der Podcast. Ich bin Jan Martensen, Lehrer und Ihr Podcast-Host hier im schleswig-holsteinischen Bildungsministerium. Herzlich willkommen. Ende Januar geben fast 800 Schulen in Schleswig-Holstein die Halbjahreszeugnisse aus. Es folgen, wenn man bedenkt, dass es über 370.000 Schülerinnen und Schüler an unseren allgemeinen und berufsbildenden Schulen gibt, wortwörtlich mehrere Millionen Gespräche über Noten, Beurteilungen, Gründe, Verbesserungsmöglichkeiten und ganz allgemein über, wie es weitergeht. So weit, so normal. Manchmal aber befindet sich eine Schülerin oder ein Schüler in einer scheinbar ausweglosen Situation, aus der sich zu befreien unmöglich erscheint. Aber auch die Eltern, Erziehungsberechtigten oder Lehrkräfte stehen manchmal sprichwörtlich vor einer Mauer und wissen nicht, was zu tun ist. Das passiert natürlich nicht nur zur, aber eben verstärkt in der Zeugniszeit. In dieser besonderen Folge spreche ich mit Menschen, die in unterschiedlichen Formen das Zuhören, das Helfen, das Auswege zeigen ganzjährig zum Beruf haben und so allen an unseren Schulgemeinschaften Beteiligten zur Seite stehen können, wenn es nötig wird. Wir beginnen gleich mit Martina Teschner, die uns die Nummer gegen Kummer näher bringt, die jedes Jahr unzähligen Kindern und Jugendlichen ein Fels in der Brandung ist. Außerdem berichtet Ralf Tönnies über das psychosoziale Hilfesystem der Landesverwaltung und ich habe mit Dr. Ulrike Koch gesprochen, die hier im Haus die Ansprechpartnerin ist, wenn es um den schulpsychologischen Dienst geht. Auch dieses Gespräch hören Sie gleich. Heute also eine Folge, die ganz praktisch zeigen möchte, welche Hilfen es zum Beispiel neben dem privaten Umfeld auch geben kann, wenn es einem mal viel zu dunkel erscheint. Schön, dass Sie uns heute zuhören, das freut mich sehr. Herzlich willkommen. Frau Teschner, danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ich beginne überraschend mit der Frage, was genau ist die Nummer gegen Kummer?
Ja, ich freue mich hier zu sein. Die Nummer gegen Kummer ist ein Verein. Sie ist die Dachorganisation des größten kostenfreien telefonischen Beratungsangebots für Kinder und Jugendliche und für Eltern in Deutschland. Und unter diesem Dach sind 87 Mitgliedsorganisationen und wir sind eine davon. Wir, das ist der Kinderschutzbund Ortsverband Kiel. Und die meisten anderen Mitgliedsorganisationen, die ein Kinder- und Jugendtelefon und oder ein Elterntelefon haben in Deutschland, sind auch vom Kinderschutzbund, Ortsverbände, Kreisverbände. Und dann gibt es noch einige Vereine, die zum Teil extra dafür gegründet wurden, regional.
Das bedeutet, ich habe jetzt als Kind oder Jugendlicher vielleicht eine Sorge, die ich gerade mit niemand anderem teilen kann oder möchte. Und dann wähle ich eine Telefonnummer. Was passiert dann?
Ja, dann wählen Sie, wenn Sie die Nummer gegen Kummer, also das Kinder- und Jugendtelefon erreichen möchten, wählen Sie die 116 111. Und wenn Sie zwischen 14 und 20 Uhr anrufen, da sind die Telefone besetzt, dann erreichen Sie eine Beraterin, einen Berater, der Ihnen zuhört und mit Ihnen gemeinsam schaut, was Ihnen helfen könnte.
Und das ist ja wahrscheinlich dann ein größeres Team von Menschen, die ehrenamtlich Kindern und Jugendlichen helfen wollen. Wie schaffen die das, dass ich mich als anrufende Person ernst genommen fühle, dass ich mich gehört fühle und dass die mir irgendwie helfen? Vielleicht ja auch sogar nur in einem einzigen kurzen Gespräch.
Ja, ganz genau. Die sind also im Wesentlichen alle ehrenamtlich tätig. Und ja, es ist eine gute Frage. Wie schaffen sie das, dass ich mich ernst genommen fühle, dass ich mich gehört fühle? Also tatsächlich, indem sie die Anrufenden ernst nehmen und ihnen zuhören und ihre Probleme auch ernst nehmen. Und woran erkennt man das, dass mir jemand gut zuhört und dass meine Probleme ernst genommen werden? Wenn die Person also erstmal zuhört, mir sagt, was sie von mir verstanden hat, was mir vielleicht auch nochmal hilft, mich besser zu verstehen. Und dann mit mir gemeinsam überlegt, was ich eigentlich möchte, was ich erreichen möchte und was mir helfen könnte bei meinem Problem.
Können Sie eventuell aus dem Nähkästchen das, was jetzt vielleicht datenschutzrechtlich geht, einmal quasi aufblitzen lassen? Also wegen was wird angerufen?
Ach echt, wegen allen möglichen Themen. Also wirklich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Beratungsthemen und angefangen von vielleicht kleinen, jetzt gefühlt kleinen Problemen.
Sowas wie meine Freundin Sandra redet nicht mehr mit
mir. Ja, sowas ist aber in dem Moment ein großes Problem. Und das ist gut, wenn man das bearbeiten kann und wenn man dafür eine Lösung finden kann oder wenn man sich auch einfach nur entlasten kann, psychisch entlasten. Und tatsächlich rufen auch sehr viele Kinder und Jugendliche bei uns an, wo es tatsächlich um Gewalt geht, um Missbrauch geht, um Mobbing.
Also die ganz großen Themen, die ganz großen Themen kommen auch vor.
Ja, auf jeden Fall.
Wie gehen die Beraterinnen und Berater dann mit so besonders schlimmen Dingen um, in Anführungszeichen? Die haben ja dann wahrscheinlich feste professionelle Ablaufpläne, was man dann Kindern anbietet oder wie man ins Gespräch kommt, wie man sich vielleicht auch weiter vermittelt an andere Stellen. Gibt es den goldenen Weg oder ist es dann wirklich immer total unterschiedlich?
Der goldene Weg ist tatsächlich erstmal gut zuzuhören und zu gucken, was möchte denn die anrufende Person jetzt eigentlich. Und wenn die Leute Hilfe vor Ort suchen, dann können unsere Beraterinnen und Berater denen auch Beratungsstellen raussuchen, an die sie sich vor Ort wenden können. Und manchmal ist das noch gar nicht das Anliegen, was sie im ersten Gespräch haben. Also wir wissen ja, dass den meisten Kindern nicht geglaubt wird, wenn sie erzählen, dass sie missbraucht werden oder dass ihnen Gewalt angetan wird. Und es ist gut, wenn sie bei uns anrufen und ihnen wird erstmal geglaubt. Also das an sich ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und dann können wir auch mit den Kindern gemeinsam überlegen, was kann dir jetzt helfen? Könntest du dir eventuell vorstellen, dir vor Ort auch Hilfe zu suchen? Oder willst du jetzt erstmal gucken und dann nochmal anrufen?
Hat sich denn im Anrufverhalten von Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren etwas verändert? Also gibt es zum Beispiel seit der Pandemie Themen, die häufiger angesprochen werden? Oder hat diese TikTokisierung der Freizeit der Kinder irgendwas mit ihnen gemacht, dass sie auch merken? Oder läuft es eigentlich seit Jahrzehnten von der Nachfrageseite her und von den Themen identisch?
In den letzten Jahren hat sich ein Thema verdoppelt. Also das ist das Thema, was auch gerade das häufigste Einzelthema ist am Kinder- und Jugendtelefon. Und das sind psychische Belastungen, also psychische Probleme. Das ist deutlich mehr geworden.
Nun haben Sie ja schon gesagt, dass Ihr Wesenskern sozusagen ist, den Kindern und Jugendlichen erstmal zuzuhören und ihnen dann zur Selbsthilfe zu helfen. Das bedeutet, sie vermitteln keine Ärztinnen und Ärzte, keine Belegbetten, keine Therapieplätze. Das hat mit ihrer Arbeit erstmal nichts zu tun, sondern sie geben den Kindern irgendwie andere Tipps auch, ne? Was heißt Hilfe zur Selbsthilfe nochmal konkret?
Ja, das kann sein psychische Entlastung durch das Gespräch am Telefon. Das kann sein neue Perspektive zum Beispiel auf die Situation. Das kann sein, dass das Kind oder der Jugendliche vielleicht selber etwas ändert. Das kann sein, dass das Kind oder der Jugendliche Ideen hat, mit wem er sprechen kann vor Ort, was es für Möglichkeiten gibt zu tun. Und es kann aber auch sein, dass wir Beratungsstellen vor Ort vermitteln, also dass wir die Information geben, an wen man sich vor Ort wenden kann.
Verbunden ist das Ganze ja auch immer mit so einer kleinen Rechtssicherheit, weil Sie ja wahrscheinlich Kindern und Jugendlichen auch sagen, es ist nicht okay, dass dir das passiert. Du hast ein Recht drauf, dass du unversehrt bist und so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn die Kinder die Schuld bei sich suchen, was sehr häufig vorkommt. Also da bestärken wir natürlich auf jeden Fall, das ist überhaupt nicht deine Schuld. Also dir steht eine Unversehrtheit zu, du hast Rechte.
Und das ist natürlich auch nochmal, wenn das jetzt meine beste Freundin sagt oder vielleicht meine Oma, dann hat das ja auch was damit zu tun, dass die mich lieben. Und wenn aber so eine offizielle Stelle, bei der ich anrufe, die bundesweit agiert, sagt, das ist dein Recht, das darf dir nicht passieren, dann aktiviert das in mir vielleicht ja auch einfach ein bisschen Kampfgeist, dass ich jetzt auch für mich selber einstehe. Sie wollen aber auch in den Dialog mit den Eltern und mit den Schulen und mit anderen, ich sag mal, Playern im Bereich Erziehung. Dazu bieten Sie ja auch Beratung in diese Richtung an. Es gibt, glaube ich, so Boxen für Schulen und ansonsten sind Sie auch immer zu erreichen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also wir haben das Elterntelefon. Das ist Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr zu erreichen. Und dienstags und donnerstags nochmal auch bis 19 Uhr dann zusätzlich.
Die schlechte Nachricht ist, die Telefonnummer ist nicht ganz so einfach wie 116 111. Ich habe gesehen 0800 111 0550.
Das ist richtig. Und die gute Nachricht ist, dass auch dieses Telefon kostenlos und anonym ist.
Danke, dass Sie heute Zeit hatten, uns einen kleinen Einblick zu geben. Danke auch für Ihren Optimismus und Idealismus und vielen Dank auch, dass Sie gesagt haben, auch wenn Sachen viel, viel besser sind, zuhören wird immer wichtig sein. Das ist auch das, was wir hier im Haus glauben. Der Dialog muss weitergehen. Dankeschön.
Ja, es war mir eine Freude. Tschüss.
Das Land setzt sich für die Gesundheit seiner Beschäftigten ein und will gesundheitliche Risiken im Arbeitsprozess verringern. Mit der Leitstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement und Suchtprävention in der Staatskanzlei bietet die Landesverwaltung im psychosozialen Bereich allen Beschäftigten seit vielen Jahren in unterschiedlicher Form Unterstützung an. Unter anderem auch durch die Einrichtung eines psychosozialen Beratungsangebotes. Über genau das und seine langjährigen Erfahrungen damit habe ich mit Ralf Tönnies gesprochen. Lieber Tönnies, es ist wirklich gut, dass wir heute miteinander reden, denn gar nicht alle wissen, dass das Land seinen Mitarbeitenden, also damit auch den fast 30.000 Lehrkräften, ein wirklich gutes Angebot im psychosozialen Bereich macht. Fangen wir also mit einem kleinen Werbeblock an. Was genau ist das Angebot und warum ist das gut?
Ja, vielen Dank erstmal, insbesondere weil gesundes Arbeiten mit Freude und Engagement mir auch wirklich am Herzen liegen. Und neurobiologisch betrachtet ist der Mensch motiviert. Und das wollen wir ja halten. Okay, was genau ist das Angebot? Also ganz einfach. Ich sag's mal, da es ja um eine sehr persönliche Angelegenheit geht für jeden, der im Lande arbeitet, ist es, ich habe ein psychosoziales Problem. Und das kann sein aus dem beruflichen Kontext, das kann aus dem privaten Kontext sein. Und bei dem Problem brauche ich Rat oder Hilfe, weiß nicht so genau weiter, brauche vielleicht Informationen. Und das heißt, anrufen. Und was wichtig ist dabei, da bestimmt nicht irgendjemand anderes. Ja, das ist ein wichtiges Problem oder es ist kein wichtiges Problem. Ich alleine sage, für mich ist es ein Problem, ohne jede Bewertung. Das heißt, man braucht sich keine Gedanken machen, nimmt das jemand wichtig oder nicht. Ich sage, ich brauche Hilfe.
Das bedeutet einmal zwischengefragt, wenn sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter aus der Landesverwaltung wegen irgendetwas schlecht fühlt und das als Problem empfindet, dann sieht das Team der psychosozialen Beratung das zunächst auch als Problem an und dann darf man sich melden.
So ist es. Einfach anrufen. Das ist wichtig dabei. Und die Sache ist einfach. Keine Daten werden in irgendeiner Form weitergeschickt. Kein Dienstherr bekommt irgendetwas. Keiner braucht sich Gedanken machen. Okay, ich bin Beamtenanwärterin, wird das irgendwie negativ ausgelegt. Man kann es anonym machen. Die meisten machen das nicht. Die sagen, ich bin Frau Hansen, Frau Müller, Frau Meier. Das ist gut so für uns, sonst blicken wir ja nachher nicht mehr durch. Aber das, was passiert, ist wirklich etwas sehr Persönliches zwischen dem Berater, der Beraterin und der Person, die anruft.
Das bedeutet, die Männer und Frauen, die sich jetzt entscheiden, dass sie von Ihnen Hilfe brauchen und auch annehmen wollen, die müssen in Anführungsstrichen nur die Hemmschwelle überwinden, sich dann melden und werden dann in irgendeiner Form, ich sag mal jugendsprachlich, verarztet. Wie genau läuft das ab?
Ja, das ist auch ganz einfach. Und vielleicht noch mal ganz kurz zur Hemmschwelle. Also es ist ja mehr eine innere Hemmschwelle, ne? Aber dass das etwas bewertet wird und nicht als gut behandelt wird. Einfach nicht so viel denken. Ja, also wir wollen ja bei der Bildung, dass die Leute denken, aber hier nicht so viel denken. Einfach sagen, ich habe ein Problem, Hemmschwelle weg, anrufen, das muss man können, dass man ein Telefon bedient. Okay, man ruft an, man wird an eine Nummer weitergeleitet oder man ruft eine bestimmte Nummer an, die regional spezifisch ist und dann meldet sich, wenn man Glück hat, der Berater, die Beraterin. Wenn man nicht so viel Glück hat, okay, dann sagt man, ich bin gerade in einer Beratung drin und ich rufe zurück. Man hinterlässt seine Nummer und man macht einen Termin aus. Und den kann man ausmachen in Präsenz, was die meisten wollen tatsächlich. Ich persönlich finde es auch sehr gut, wenn man sich trifft. Dann per Videokonferenz oder aber ganz old-fashioned per Telefon, was natürlich auch hervorragend funktioniert nach meiner Erfahrung.
Dann wird es wahrscheinlich Zustände und Probleme geben, die man in diesem Gespräch deutlich lindern kann schon, weil es vielleicht auch gut tut, dass jemand zuhört oder vielleicht ein, zwei gute Tipps hat. Es kann ja aber sein, dass sich aus dieser Anamnese, aus diesem Erstgespräch von Ihnen oder Ihren Kolleginnen und Kollegen die Notwendigkeit ergibt, dass weitere Behandlung erfolgen muss, vielleicht ja sogar auch langfristige. Wie geht es dann weiter? Können Sie uns das kurz erläutern?
Ja, vielleicht noch mal vorweg. Also erstmal geht es nicht um Behandlung, ja, sondern wirklich, es können alle Probleme sein, ne? Auch ganz niedrigschwellige Dinge. Wir sind ja noch gar nicht bei der Krankheit selber. Und da geht es darum, eine Lösung zu finden, was wir relativ häufig finden, oder eine Orientierung zu finden, wo wird mir weiter geholfen. Wir können ja nicht, wir können und wollen nicht jetzt alle anderen Formate ersetzen, ne? Das geht ja gar nicht. Aber wenn sich rausschält, dass tatsächlich eine Krankheit da sein könnte oder eine Behandlungsnotwendigkeit, dann haben wir die Gelegenheit, nochmal einen anderen Berater, eine andere Beraterin hinzuzuziehen, die wirklich sich auch auskennt mit Diagnostik und diese Fragen auch wirklich beantworten kann. Und dann sieht man, ja, vielleicht ist es eine Depression, ein Burnout oder vielleicht eine Angststörung oder andere Dinge auf dieser Welt, oder es nähert sich dieser Sache an. Und dann verweisen wir entweder auf Behandler, also es sind Hausärzte, Fachärzte, psychologische Psychotherapeuten, oder im Bedarfsfall nehmen wir Menschen auch in unsere Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie auf, bei der sie dann relativ kurzfristig auch einen Aufnahmetermin kriegen können, wenn sie wollen. Also ein gutes Angebot.
Wie ist denn jetzt mein konkreter Weg zu Ihnen? Also ich habe jetzt eventuell den Verdacht, dass es mir helfen könnte, mit Ihnen zu sprechen, mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Ich habe vielleicht auch sogar schon einen konkreten Verdacht, dass ich eine der von Ihnen eben genannten Dinge in meinem Leben haben könnte. Rufe ich dann eine Nummer an oder wie finde ich die Tür?
Ja, Sie rufen eine Nummer an, die für Ihre Region zuständig ist. Und wo finden Sie die? Wenn wir Glück haben, hängt in jeder Schule ein Plakat.
Also da, wo normalerweise der sogenannte Daueraushang hängt, genau. Ne, die Schwerbehindertenvertretung und so weiter, da ist auch das psychosoziale Beratungsangebot.
Da sollte es eigentlich hängen, wenn wir Glück haben. Oder es gibt auch Visitenkarten davon, das Leben in Balance, auch das sollte eigentlich da sein. Und wenn es nicht an der Schule zu finden ist, dann findet man das unter der Homepage der LGS, der Leitstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement, unter www.schleswig-holstein.de/lgs-psb.
LGS-PSB, das kann man sich, glaube ich, merken. Es ist ja tatsächlich auch sehr hilfreich, dass alle Kolleginnen und Kollegen und auch alle anderen an Schule Beschäftigten irgendwie von diesem Angebot wissen. Das heißt, auch die Leute, die uns jetzt zuhören und die sich topfit und gesund fühlen, die sich topfit und gut gelaunt fühlen, die können ja dann, falls sie bei jemandem mal bemerken, dass es sein könnte, dass der dunkle Tage hat, den vielleicht auch in Richtung dieses Beratungsangebotes liebevoll schubsen oder vielleicht einen kleinen Hinweis geben. Ist das sozusagen auch ein Beitrag, den das ganze Kollegium leisten kann, um psychosoziale Erkrankungen oder das große Thema zu enttabuisieren?
Ja, das heißt ja Kollegium, es geht um Kollegialität und dazu gehört auch, dass ich jemandem Informationen gebe, wenn er nöten ist, dass er dort zum Beispiel anrufen kann, genauso wie Schulleiterinnen das machen können. Auch keine Angst, es fällt nicht auf eine Schule zurück, sondern es gibt ja, wie gesagt, keine Daten. Also das ist sicherlich ein guter Beitrag, Menschen darauf hinzuweisen, dass das eine Möglichkeit ist und selber entlastet man sich ja auch dabei.
Lieber Herr Tönnies, danke, dass Sie Zeit hatten, uns einen kurzen Einblick zu geben in dieses Angebot, von dem wir uns erhoffen, dass noch mehr Mitarbeitende von ihm wissen. Alles Gute für Ihre sehr wichtige Arbeit und natürlich auch viele Grüße an die Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Landesteilen ihre Arbeit machen. Dankeschön. Der sogenannte Schulpsychologische Dienst unterstützt alle an Schule Beteiligten bei schulbezogenen Problemen. In Schleswig-Holstein gibt es in jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt eine schulpsychologische Beratungsstelle. Der Kreis oder die kreisfreie Stadt ist dann der Träger des schulpsychologischen Dienstes und ich habe mit Dr. Ulrike Koch hier aus dem Bildungsministerium gesprochen, die im Haus genau dafür zuständig ist. Liebe Frau Koch, vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben. Moin.
Hallo Herr Martensen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, gern. Wir beginnen ganz naheliegend. Stellen Sie doch den schulpsychologischen Dienst mal kurz vor. Wer hilft da wann, wem und wie?
Ja, vielen Dank, das mache ich sehr gerne. Also wir haben im Moment 34 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, die hier beschäftigt sind. Diese arbeiten ja in den 15 Beratungsstellen, die es landesweit gibt. Und je nach Schülerzahl sind das dann 1 bis 5 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, die vor Ort tätig sind. Das Unterstützungsangebot richtet sich ja an alle am Schulleben Beteiligten. Das sind ja die in Schule Tätigen, aber auch die Eltern, Schülerinnen und Schüler. Und Sie haben ja schon gesagt, man kann sich mit allen schulbezogenen Problemen melden. Und Sie können sich vorstellen, die Bandbreite ist breit, welche schulbezogenen Probleme das sein können.
Bei den an Schule Tätigen sind ja auch alle inkludiert, die keine Lehrkräfte sind, ja, sondern Das meint wohl alle Professionen.
Genau, es meint alle Professionen, also Schulleitung, Lehrkräfte, Schulsozialarbeitende, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ganztag oder schulische Assistenzkräfte. Genau, also alle, die dort in dem System arbeiten, unabhängig von der Anstellungsträgerschaft.
Und bei allen Gemeinsamkeiten kann man, glaube ich, trotzdem so als plakative Überschrift finden, die Probleme sind bunt, ne? Also ja. Es gibt wirklich wahrscheinlich von bis alles.
Genau. Genau, die Probleme sind bunt und die Unterstützungsmöglichkeiten sind vielfältig. Wir haben ja einmal die schulpsychologische Beratung, die wirklich von allen am Schulleben Beteiligten in Anspruch genommen werden kann. Wir haben aber auch für in Schule Tätige zum Beispiel Supervision und Coaching. Dann bietet der schulpsychologische Dienst Lehrkräftefortbildung an zu schulpsychologischen Themen. Und wenn es eine schulische Krise gab, dann unterstützen die Kolleginnen und Kollegen auch in der Krisennachsorge. Zum Beispiel, wenn es einen Todesfall gab, einen Suizidversuch oder ähnliches.
Für eine Einzelperson aber kann das ja ein ganz anderes Thema sein. Ne? Das können Sie mal ein Beispiel sagen, warum man als Kundin oder Kunde zu Ihnen kommen könnte.
Also ein Beispiel könnte ja sein, dass sich eine Lehrkraft oder ein multiprofessionelles Team meldet, weil es Schwierigkeiten in einer Klasse gibt. Vielleicht gibt es Störverhalten, dass der Unterricht immer wieder gestört wird. Oder wenn Eltern, Schülerinnen und Schüler sich melden, die könnten sich mit der Frage melden, jetzt steht bald der Wechsel auf die weiterführende Schule an, welches System könnte das Richtige sein? Vielleicht gibt es Probleme in der Schule, vielleicht gibt es auch Konflikte mit der Schule. Also da ist das wirklich ganz bunt und das, was ich ganz wichtig finde, die Probleme bringen ja immer die Klientinnen und Klienten mit. Das heißt, es ist immer aktuell. Also das, was die am Schulleben Beteiligten interessiert, die Probleme, die es aktuell gibt, die werden an den schulpsychologischen Dienst herangetragen.
Und dann habe ich sie erreicht. Nachdem die Schule entschlossen hat oder ich entschlossen habe, ich muss mich mit ihnen in Verbindung setzen und dann kommen wir irgendwie ins Gespräch und dann ist natürlich meine naheliegende Frage, wie schnell können Sie mir dann helfen, was kostet das und wie geht's weiter?
Genau, also es ist ganz einfach, Sie melden sich dann einfach im Sekretariat der schulpsychologischen Beratungsstelle. In der Regel sind die Sekretariate vormittags persönlich besetzt, sodass Sie dann beim Anruf direkt jemanden erreichen oder außerhalb der Sprechzeiten hinterlassen Sie Ihre Nummer und Ihren Namen. Dann erfolgt ein Rückruf und dann wird in der Regel ein Termin vereinbart. Der ist in der Regel so bis zu 3 Wochen nach Ihrer Anmeldung. Dann gibt es das persönliche Gespräch mit der Schulpsychologin oder dem Schulpsychologen. Und da findet genau das statt, dass geklärt wird, was ist das Anliegen, was sind die Wünsche. Es wird nochmal transparent gemacht, was die Schulpsychologie kann, wo aber auch Grenzen sind. Und dann findet quasi schon die gemeinsame Arbeit statt, dass man sich darauf verständigt, was soll denn geändert werden, in welcher Richtung suchen wir denn nach einer tragfähigen Lösung.
Und dann können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wie dann das weitere Vorgehen ist und wie dann quasi alles zum Erfolg geführt wird. Aber dann ist ja trotzdem der Moment, in dem für Sie ganz erfolgreich jemand sich getraut hat, diese Hemmschwelle zu überwinden, zuzugeben, dass ich jetzt vielleicht Hilfe von außen brauche oder eben auch einen Psychologen anzusprechen, denn das gilt ja leider in einigen Teilen der Gesellschaft immer noch als Niederlage, wenn man sich an einen Psychologen wendet. Und wir wollen heute ein bisschen dazu beitragen, indem wir darüber aufklären, dass das eigentlich wirklich gut ist.
Ne? Ja, ich glaube, das ist bei der Schulpsychologie nicht ganz so schwierig wie in anderen Bereichen. Zum einen ist es ja eine vertrauliche Beratung. Es erfährt ja keine dritte Person. Das heißt, egal ob in Schule Tätige sich melden oder auch Eltern, Schülerinnen und Schüler, es wird keine dritte Person darüber informiert. Auch die Schule erfährt davon nichts, sondern es meldet sich eine Person und die bekommt vertraulich und durch die Schweigepflicht geschützt eine Unterstützung. Das finde ich ist schon mal ganz wichtig. Es gibt auch keinen Dienstweg für die, die in Schule tätig sind. Also man muss auch nicht seinen Chef oder die Schulaufsicht fragen. Man kann sich einfach da vertrauensvoll melden.
Wenn die Beratung dann läuft, also wenn man dann im Prozess ist, in dem Sie mit Ihrem Team versuchen, der hilfesuchenden Person oder der Gruppe zu helfen, dann kommt man ja wahrscheinlich an verschiedenen Stationen vorbei, von denen die letzte hoffentlich ist, dass jemand sagt, ich brauche sie jetzt nicht mehr. Können Sie ein, zwei Beispiele nennen, wie das so ablaufen könnte?
Ja, wir können ja mal uns so ein Beispiel ausdenken, dass sich eine Lehrkraft gemeldet hat, weil die Klasse sehr unruhig ist und gerade ein Schüler quasi auch gar nicht mehr einzufangen ist, wenn der ein bestimmtes Verhalten zeigt und gar nicht mehr ansprechbar ist. Da könnte es ja sein, dass man vereinbart wirklich, dass der Schulpsychologe auch mit in den Unterricht guckt und guckt, wie die Lehrkraft mit der Klasse agiert, was sie für Stärken hat, was sie für Ressourcen hat, welche Ressourcen die Klasse hat, aber auch, welche Probleme sichtbar sind. Und manchmal entdeckt man dann, dass eine frühe Intervention viel hilfreicher ist, also dass der Schüler vielleicht zu einem viel früheren Zeitpunkt noch ansprechbar wäre, die Lehrerin das aber gar nicht sieht oder der Lehrer und deshalb es zu einer Eskalation kommt, wo dann am Ende Pädagogisches gar nicht mehr reicht. Und dann würde die Lehrkraft ja für sich ihr Verhaltensrepertoire vielleicht dahingehend ändern, dass sie den Schüler gut im Blick hat und vielleicht frühzeitiger auf ihn zugeht oder frühzeitiger in bestimmten Situationen agiert und so versucht, dass es nicht zu einer Eskalation kommt.
Wir versuchen hier natürlich auch immer so ein ganz bisschen das große Ganze im Blick zu behalten und deswegen würde ich gerne eine Frage stellen zu, in Anführungsstrichen, Trends. Sie sind ja jetzt schon einige Jahre in der schmackhaften Situation, dass Sie einen sehr guten Überblick haben über die schulpsychologische Landschaft in Schleswig-Holstein. Ist es jetzt vor und nach der Pandemie völlig anders, was Ihre Kolleginnen und Kollegen da bearbeiten müssen oder haben sich die Kinder total verändert und wir haben ganz viele neue Themen auf dem Tisch?
Ja, also ich glaube, die Situation nach der Corona-Pandemie ist wirklich anders als vorher. Wir haben das Glück, dass wir eine Landesstatistik haben. Wir erfassen seit 7 Jahren die Inanspruchnahme dieser Tätigkeitsfelder, die ich aufgezählt habe. Und wir unterscheiden auch immer nach den verschiedenen Statusgruppen, also ob sich in Schule Tätige oder Eltern, Schülerinnen oder Schüler melden. Und wir sehen, dass wirklich die Inanspruchnahme seit der Corona-Pandemie steigt und steigt und steigt. Also der Trend hört nicht auf. Es passt ja, wenn man das mal vergleicht mit den wissenschaftlichen Befunden. Aber ich glaube, es passt halt auch mit der Situation in Schule, dass Schule nämlich sehr wohl die Schülerinnen und Schüler im Blick hat. Und auch die Eltern, und wenn sie feststellen, dass es jemanden nicht gut geht, dass sie dann auch Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen. Ich glaube, es passt auch dazu, dass wir wahrnehmen, dass auch in Schule Tätige erschöpfter sind, Schwierigkeiten haben und dann die Hilfe suchen. Na, also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin froh, dass die Unterstützung geholt wird. Ich glaube aber, wir sehen, dass es wirklich einen großen Bedarf im Moment gibt.
Das heißt, es ist besorgniserregend, dass es Menschen nicht gut geht mit einer Situation. Es ist aber sehr erfreulich, dass sie sich Hilfe holen.
Darf. Ja, absolut.
Wie finde ich denn jetzt zu Ihnen als Mitglied einer Schulgemeinschaft, wenn ich Sie finden möchte?
Genau. Also wir haben die Kontaktdaten natürlich auf den Seiten des Bildungsministeriums hinterlegt und auch die Kreise und kreisfreien Städte haben die Kontaktdaten immer auf ihren Internetseiten hinterlegt als Träger, das ist ja klar. Wir haben seit Sommer 23 auch digitale Landkarten. Die liegen im Fachportal des IQSH unter dem Stichwort psychosoziale Gesundheit an Schulen. Wenn Sie da auf diese Seite gehen, können Sie sowohl bei den Angeboten für in Schule Tätige als auch bei den Angeboten für Eltern, Schülerinnen und Schüler den schulpsychologischen Dienst finden und dann auch die Kontaktdaten der 15 Beratungsstellen. Und dann ist natürlich ganz klar, die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen vor Ort schreiben die Schulen regelmäßig an. Das heißt, die Kontaktdaten müssen denn in den Schulen vorhanden sein. Zum Teil werden auch Flyer zugeschickt. Ich weiß, dass einige Schulen zum Beispiel auch die Kontaktdaten auf ihrer Schulhomepage hinterlegt haben für Eltern, Schülerinnen und Schüler. Also Sie merken, die Kontaktdaten sind schon vorhanden. Und wir leben davon, dass aber auch es weitergegeben wird, also das Empfehlungen ausgesprochen werden.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann man auf jeder Konferenz, ob Fach-, Schul- oder Lehrerkonferenz einer Schule sagen, hat jemand einen Kontakt zum schulpsychologischen Dienst und jemand wird antworten. Ich habe mit Frau Dr. Ulrike Koch gesprochen, der Vorgesetzten von 34 Menschen, die unserer Schulgemeinschaft oder unseren Schulgemeinschaften sehr gut tun. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Martensen.
Und bevor wir diese Folge, die mit Sicherheit nicht nur informiert hat, sondern auch zum Nachdenken bringt, mit einem wirklich schönen Hoffnungsschimmer aus Wedel schließen, möchte ich noch die Telefonseelsorge Deutschland erwähnen. die getragen wird von einem ökumenischen Verein. Man kann dort, wenn man Hilfe braucht, Tag und Nacht anrufen. Die Nummer ist 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Auf ihrer Homepage schreibt die Telefonseelsorge, Sie können mit uns telefonieren, mailen, chatten oder in unsere Beratung kommen. Hilfe zur Selbsthilfe bieten wir Ihnen in unserer App Krisenkompass. So, und nun wussten Sie schon. Die Ernst-Barlach-Gemeinschaftsschule in Wedel hat auf ihrer Homepage einen knapp 9-minütigen Kurzfilm veröffentlicht, der einen für die heutige Zeit überraschenden Titel trägt. Klassenfahrt ohne Handy. In Kooperation mit der örtlichen Tourismusbehörde in Obertauern hat das Klassenfahrtteam ein Konzept umgesetzt, das in vielerlei Hinsicht beachtlich ist. Skifahren in den Alpen mit Jugendlichen. Ohne Handynutzung. Mit einer Lerngruppe aus Jahrgang 8. Lehrkraft Olaf Keil freut sich außerdem über das, Zitat, wahnsinnige Erlebnis für einige Schüler, die zum ersten Mal in ihrem Leben auf Schnee trafen. Einer von ihnen fasste die wintersportliche Seite dann auch glücklich so zusammen. Viel Action, aber viel Aua. Also, schauen Sie sich den Kurzfilm einfach mal an. Sie erfahren unter anderem mehr über das hyperschnelle, aber unerwartete Zusammenwachsen der Gruppe, wann am Tag diese eine kurze Stunde Handynutzung erlaubt war und hören, und das wird Ihrer Seele sicher gut tun, eine Schülerin sagen, also, ich vermisse mein Handy eigentlich gar nicht. Kompliment an die EBG in Wedel. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wünschen natürlich weiterhin Hinweise zu den Fragen, welche Schuljuwelen muss man einfach kennen, von was sollen wir noch erzählen? Bitte melden Sie sich einfach unter schule.aktuell@bimi.landsh.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch für Ihre sehr gute und sehr wichtige Arbeit in der Schulgemeinschaft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Produktionsteam Beate Hinse, Patricia Zimnik, Kai-Ole Nissen, David Ermes, Jan Martensen. Schule aktuell erscheint als redaktioneller Beitrag des Ministeriums für allgemeine und berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Wiedergegebene Meinungen entsprechen nicht zwangsläufig der Meinung der Ministerin, der Redaktion oder des Produktionsteams.